Das Geld, die Krise, die Angst und wir. HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Euro-Staaten bangen um Bonitätsnoten, Ratingagenturen misstrauen dem Rettungsschirm. Diese Woche war wieder einiges los und wie ich eben schon gesagt habe, Zeit für das kleine Einmaleins der Ratingagenturen. Und dazu gibt es nur eigentlich eine Gesprächspartnerin. Ich freue mich jetzt auf Anja Kohl, die ARD-Finanz- und Börsenexpertin der HR-Börsenredaktion. Guten Morgen, Frau Kohl.
Ja, ich freue mich auch. Guten Morgen.
Ja, die Ratingagenturen spielen ja oft Schicksal mit Staaten und Firmen. Woher nehmen Sie die Kompetenz, sich das anzumaßen?
Ja, irgendwann hat man gesagt, die sollen das machen. Das war in den 70er Jahren. Da hieß es auf einmal, also ihr drei, S&P, Moody's, Fitch, so heißen die ja, alles amerikanische Firmen. Ihr sollt jetzt mal gucken, wie kreditwürdig verschiedenste Institutionen sind, also sprich Staaten, Unternehmen, auch irgendwelche Finanzprodukte werden da geratet, sagt man ja, also bewertet. Und das haben die Amerikaner irgendwann festgelegt. Und jetzt ist es eine Konvention geworden, wie man so schön sagt. Das heißt, einer hat es vorgegeben, alle glauben jetzt dran, wie die Lemminge.
Aber wieso gibt es denn, weil Sie gerade sagen, alle drei Agenturen sind amerikanische, wieso gibt es keine europäische oder keine asiatische Ratingagentur?
Also es gibt eine asiatische, eine chinesische mit dem Namen Dagong Global Rating, die kennt nur keiner. Es gibt auch eine kanadische, nur die große Macht sitzt halt bei diesen drei amerikanischen und die Europäer. Ich meine, Europa ist noch nicht so ein ganz so altes Gebilde im Sinne der Institutionen und da kämpfen wir ja jetzt auch mit. Und deshalb haben die Europäer da eigentlich da nicht so dran gedacht und die anderen drei haben es halt immer gemacht und so war es dann.
Wie muss man sich denn so einen Betrieb einer Ratingagentur vorstellen? Können Sie das beschreiben?
Ich weiß es auch nicht.
Also wenn es Sie sind weiß, doch Finanzexperte.
Also rufen Sie mich an. Es ist de facto so. Es ist auch ein Stück weit eine Blackbox. Ich meine, klar ist, das sind riesige Unternehmen, die sind überall auf der Welt verteilt, haben so 30 bis 50 Standorte überall und die arbeiten mit mathematischen Modellen. Das heißt, die gucken, wie war die Vergangenheit und wie wird deshalb wohl die Zukunft sein. Nur wenn das System ein wenig anders tickt, nämlich auf einmal nicht mehr so logisch, dann kommt das wohl an die Grenze. Und in so einer Krise, in so einer Megakrise wie jetzt, da wirken solche Bewertungen zwangsläufig krisenverschärfend, weil so eine Agentur ist immer zu spät oder zu früh oder liegt falsch.
Das ist ja so, als würde man ein bisschen Öl dann auch ins Feuer werfen. Genau in dieser Woche gab es ja eben auch wieder das neueste Kapitel des Euros und seine unendliche Rettung. Und alle schauen eben erwartungsvoll auf der einen Seite, aber eben auch sehr, sehr ängstlich auf die Reaktion dieser drei Ratingagenturen. Wie kommt das denn?
Ja, absolut. Wir haben den ganzen Rattenschwanz jetzt. Also jetzt sind die Staaten zum Teil nicht mehr kreditwürdig oder nicht mehr so sehr. Jetzt merken die Ratingagenturen, oh, da heißt das ja auch was für die Banken. Die haben ja viele Staatsanleihen, viele dieser Papiere, mit denen sie Staaten finanziert haben. Also müssen wir die auch schlechter bewerten und. Mhm. Aber ein Punkt ist wirklich, ganz große Institutionen, auch in Europa, halten sich an diese Ratings. Zum Beispiel die Zentralbank, die EZB und ja auch die Aufsichtsbehörden und die nationalen Gesetzgeber, die ja im Prinzip von den Banken und anderen Institutionen Auflagen fordern.
Aber eine Art
Basel II, Basel III etc., Eigenkapitalvorschriften, auch die nehmen die Ratings als Maßstab. Also es wäre gut, wenn die vielleicht mal sagen würden, nee, also jetzt setzen wir das mal außer Kraft.
Aber der Einfluss ist enorm, das merkt man ja jetzt, wenn Sie das beschreiben, Frau Kohl. Aber gibt es denn einen Auftraggeber? Weil wenn man jetzt an eine normale Werbeagentur denkt zum Beispiel, die haben ja einen Auftraggeber, einen Kunden. Haben Ratingagenturen das eigentlich auch?
Ja, nämlich die die Wertpapiere letztendlich ausgeben, die bezahlen die Ratingagenturen. Es gibt den Vorschlag, dass es die Investoren sein müssten, also die dann die Wertpapiere wieder abnehmen. Ob das jetzt letztendlich...
Also das weiß man gar nicht genau.
Nee, man weiß es gar nicht genau. Und interessant ist natürlich auch die Eigentümerstruktur in Amerika. Das sind private Unternehmen, die da beteiligt sind und nicht etwa der Staat. Also S&P zum Beispiel, die große Agentur.
Standard
& Poor's. Mutterkonzern McGraw-Hill ist ein Medienkonzern. Bei Fitch ist es Hearst Corporation, ist ein Medienkonzern. Bei Moody's war es mal Warren Buffett, der Milliardär, der ist jetzt nicht mehr drin. Aber private Investoren bestimmen diese Konzerne.
Aber die können ganze Länder hier zum Wackeln bringen, ja, und eine wirtschaftliche Angst ja eben auch verbreiten. Das ist dann ja schon ein bisschen unheimlich. Und böse Zungen behaupten ja auch, dass die Ratingagenturen nicht objektiv sind. Stimmt das denn dann? Also haben die eigene wirtschaftliche Interessen?
Also ich denke, sie haben Interessen für andere Geschäfte. Die staatlichen Ratings, die staatlichen Bewertungen selbst werden nicht bezahlt. Das machen die quasi so. Aber sie haben natürlich Kunden, die vielleicht ein Interesse daran haben, dass bestimmte Staaten nicht ganz so gut ausschauen oder besser ausschauen. Das mag schon sein. Und da ist eben diese große Konzentration in Amerika, ich glaube, nicht gerade sinnstiftend, sage ich jetzt mal.
Aber wir leben in einer Demokratie. Transparenz ist wichtig. Und man merkt das jetzt auch in unserem Gespräch, dass man teilweise nicht genau weiß, wer steckt denn eigentlich dahinter. Wen macht man denn verantwortlich, wenn Fehler passieren?
Das ist genau der Punkt. Also es gibt keine Sanktionen. Also da stellt irgendeine Ratingagentur mal irgendwann was fest. Das kann zu extremen Verwerfungen führen. Und ja, dann ist halt das Kind in den Brunnen gefallen, sage ich jetzt mal. Und was will man da noch holen? Also die Sanktionen gibt es nicht, wüsste auch nicht, wie die aussehen, hat auch keiner jemals festgelegt. Kontrolle gibt es schon, also da gibt es auch eine Aufsicht, auch die amerikanischen Ratingagenturen stehen jetzt unter der Aufsicht der ESMA in Paris, das ist die europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde. Aber wo ist da die Handhabe? Ne?
Also es bleiben dann doch eben viele Fragen, das muss man auch sagen. Also man versucht etwas zu erklären und trotzdem geht man mit einem Gefühl heraus und sagt, es ist eben auch die Frage, wie schätzt man auch die Wertigkeit eben ein? Soll man dann vielleicht doch gelassener reagieren?
Also ich bin ja für Revolution, Unabhängigkeit, freier Wille, freie Meinung. Also ich glaube, es würde extrem viel helfen, wenn führende Institutionen und Finanzinstitutionen in Deutschland einfach mal sagen würden, nö, also freier Wille, ihr braucht euch nicht mehr an diese Ratings halten.
Und ganz warum wichtig, passiert das nicht? Also Revolution ist ein großes Wort.
Ist, ne? Ich weiß es nicht. Lemminger-Effekt, glaube ich. Einer geht vor und alle denken, das wird schon richtig sein und das war doch schon immer so. Ich meine, die Europäische Zentralbank, die muss ja eh schon bestimmte Papiere als Sicherheit noch akzeptieren, wo keiner so recht mehr weiß, ob die noch so sicher sind. Ob da jetzt eine Ratingagentur jetzt sagt ja oder nein, ganz ehrlich, macht doch auch keinen Unterschied mehr. Ich glaube, dass die Europäer sich da mal zusammenschließen würden und das ganz klar formulieren würden. Vielleicht würde das helfen, wenn auch namhafte Banken, man haben ja auch noch ein paar große in Deutschland, sagen würden, nö, wir machen es jetzt anders, wir haben unser eigenes Risikomanagement, dem glauben wir jetzt mehr und wir emanzipieren uns.
Revolutionsgedanken und klare Worte und ein Einblick in die Welt der Ratingagenturen von Anja Kohl, ARD Finanz- und Börsenexpertin. Schönen Sonntag noch.
Ja, Ihnen auch.
Danke, tschüss. Tschüss. Das Thema diese Woche bei uns ist das Geld, die Krise, die Angst und wir. Und die Ratingagentur Standard & Poor hat diese Woche für große Unruhe, für einen großen Knall gesorgt. Die Kreditwürdigkeit 15 europäischer Staaten stellt sie unter Beobachtung. Der Aufschrei war groß und der Ruf nach einer europäischen Ratingagentur ist wieder lauter geworden. Und der Aufbau einer unabhängigen europäischen Ratingagentur muss vorangetrieben werden und zwar im nächsten Jahr. Das fordert Michael Fuchs, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Mit ihm bin ich jetzt live im Gespräch. Guten Morgen, Herr Fuchs.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, Ratingagenturen hin, Ratingagenturen her. Der kranke Patient sind aber doch die überschuldeten Staaten. Ratingagenturen stellen doch eigentlich nur die Diagnose. Machen Sie es sich da eigentlich ein bisschen zu leicht, wenn Sie die Verantwortung jetzt nur auf die Ratingagenturen schieben?
Nein, das ist völlig berechtigt, was Sie sagen. Selbstverständlich sind die Staaten die Schuldigen, die viel zu große Schulden gemacht haben. Das ist außer Frage. Deutschland ist aber dabei nicht unbedingt der Staat, der an vorderster Stelle zu stehen hat. Und ich habe mich dagegen gewehrt, dass unterschiedliche Bewertungen gemacht werden. Es ist nicht fair, wenn auf der einen Seite beispielsweise England ein besseres Rating bekommt als Deutschland. England hat AAA und dann Stable, also stabil, während Deutschland negativ bekommen soll. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. England hat 8,5% Neuverschuldung dieses Jahr. Deutschland wird bei 0,8% Neuverschuldung liegen, also weit, weit, weit besser. Das sind noch nicht mal 10% von dem, was England hat. Zweitens, Deutschland hat eine niedrigere Gesamtverschuldung als England. Da bewerten die Agenturen schon so ein bisschen unterschiedlich. Und das ist halt eben der Grund, weswegen wir auf der einen Seite nur angelsächsische Ratingagenturen haben. Es gibt ja im Wesentlichen nur drei und das sind amerikanische bzw. englische Häuser.
Aber warum glauben Sie denn, dass...
Gruppe besser als die Europäer.
Und warum glauben Sie denn jetzt, dass eine europäische Ratingagentur zu anderen Ergebnissen käme als die amerikanischen, die drei amerikanischen?
Ich würde mir wünschen, dass wir eine europäische Agentur aufbauen und zwar nach dem Motto der Stiftung Warentest oder nach der Methode Stiftung Warentest. Die Stiftung Warentest ist ja vollkommen unabhängig. Da hat die Politik keinen Einfluss, da hat die Wirtschaft keinen Einfluss. Der Fehler bei den amerikanischen Ratingagenturen ist, dass sie beraten und bewerten. Es kann nicht sein, dass jemand ein Haus bewertet, also zum Beispiel auch eine Bank bewertet und gleichzeitig die Produkte dieser Bank beratschlagt. Das kann nicht sein, denn das führt nicht zu einer Unabhängigkeit. Ich wünsche mir total unabhängige Ratingagenturen. Die sind nötig. Ich bin ein Fan von Ratingagenturen. Aber sie müssen unabhängig sein.
Also Sie sagen immer noch, Sie sind ein Fan davon, auch wenn es eben auch für so viel Angst und Unruhe eben an den Märkten sorgt momentan.
Nein, es muss Klarheit her. Es ist gut, dass die Ratingagenturen sagen, den Finger hochheben und sagen, hier ist was nicht in Ordnung. Hier ist die Staatsverschuldung zu hoch. Oder hier hat eine Bank ein zu hohes Risikopaket. Aber das kann nur dann richtig sein, wenn es unabhängig ist.
Und wer garantiert uns denn dann, dass eine europäische Ratingagentur objektiver ist als die bisherigen?
Wenn man ihr gleiche Regeln setzt, wenn man ihr die Regel zum Beispiel setzt, dass sie nicht von dem Institut oder der Bank oder der Versicherung Geld bekommen darf, was sie gleichzeitig ratet. Das geht nicht. Es kann nicht sein, dass jemand ein Haus, eine Bank bewertet und gleichzeitig mit dieser Bank in Geschäftsbeziehungen steht. Das muss verhindert werden.
Jetzt klingt das alles ganz logisch, was Sie sagen, Michael Fuchs. Aber jetzt muss ich einfach mal fragen, warum gibt es denn das eigentlich noch nicht?
Ja, das ist eine völlig berechtigte Frage, weil sich diese Ratingagenturenkultur im angelsächsischen Raum gebildet hat und in Europa bis jetzt nicht. Deswegen bin ich ja dafür und habe auch schon bei der Bundesregierung danach gefragt, ob wir nicht auf europäischer Ebene eine solche Agentur aufbauen. Das ist teuer, da müssen wir uns im Klaren sein, da ist schnell eine Milliarde weg. Aber das muss Europa stemmen. Und man sollte eine Stiftung auflegen, aus der dann die Agentur sich selbst finanziert, damit sie völlig unabhängig von jeglicher andere Außenwirkung ist.
Nach einer Umfrage sagt jeder zweite Deutsche, ich habe Angst vor der Inflation, ich habe Angst um mein Erspartes und ich habe Angst um den Wert meines Geldes. Also Ratingagenturen verbreiten ja auch ein bisschen Angst und Schrecken. Der Markt wird dann unruhig, sobald diese Ergebnisse herauskommen. Was kann man denn diesen Menschen sagen in den doch sehr ängstlichen Zeiten?
Wenn wir nicht eine klare Übersicht haben über das Geschehen auf den Finanzmärkten, dann ist diese Angst eher noch größer, weil nämlich dadurch eine Nervosität aufkommt, die vielleicht gar nicht benötigt ist. Ich halte es für richtig, dass die Sachen klar und deutlich bewertet müssen. Da weiß jeder, wo er dran ist. Dann weiß er, kann ich in diese Aktie investieren oder kann ich nicht. Genau das ist ja der Grund, weswegen man Agenturen braucht, damit man eine Übersicht hat. Es muss Transparenz her. Die Transparenz fehlt mir. Es sind auch viele Produkte, die nicht an der Börse gehandelt werden. Da bin ich auch dagegen. Ich bin dafür, dass das möglichst alles auf die Börse gezogen wird, damit Übersicht und Transparenz herrscht.
Und damit auch mehr Ruhe dann wahrscheinlich.
Damit haben wir, Frau Schäfer, noch eine Menge zu tun. Es ist nicht so, als wäre das alles schon vernünftig geregelt und reguliert.
Mhm. Eine Frage noch zum Schluss. Glauben Sie denn eigentlich, dass wir in Deutschland in 5 Jahren, nenne ich mal als Zeitraum 5 Jahre, immer noch als Währung den Euro haben werden, dass wir immer noch mit Euro bezahlen?
Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ich bin ein Fan des Euro und ich will das auch begründen. Und das kann man sehr einfach. Stellen Sie sich mal nur vor, wir hätten zurzeit nicht den Euro, wir hätten noch die gute alte D-Mark, dann wäre die D-Mark gewaltig aufgewertet worden. Sie können als Beispiel den Schweizer Franken nehmen. Die Schweizer haben riesige Probleme. Mhm. Da wird diesen Winter kaum einer in den Urlaub fahren, weil die Schweiz irre teuer geworden ist, aufgrund der Aufwertung des Schweizer Franken gegen den Euro. Die Schweizer Nationalbank hat ja jetzt den Franken sogar gefixt gegen den Euro, weil der Franken sonst zu stark geworden wäre. Das heißt aber, die Schweizer Nationalbank muss permanent Euros aufkaufen, um den Franken niedriger zu halten. Das würde uns auch passieren. Aufwertung würde bedeuten, dass unsere Produkte im Ausland wesentlich teurer würden. Und dann geht es an die Arbeitsplätze in Deutschland. Dann ist die Absatzchance nicht mehr gegeben. Sie wissen, dass mehr als 40% unseres Bruttoinlandsproduktes aus dem Export stammt. Den dürfen wir nicht riskieren und deswegen ist der Euro sehr gut für uns und wir müssen für ihn kämpfen.
Und Sie fordern, Michael Fuchs, den Aufbau einer unabhängigen europäischen Ratingagentur. Anstrengungen von allen Seiten, das muss vorangetrieben werden. Sie sind stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Einen schönen dritten Advent an Sie.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Ich habe Besuch bekommen hier am Sonntagmorgen in meinem Studio. Sitzt mir gegenüber der Philosoph Klaus-Jürgen Grün. Der hat zwei Bücher geschrieben zu einem Thema, zu einem Gefühl, vor dem wir alle Angst haben. Es heißt nämlich Angst, Angst vor der Angst. Und Herr Grün, Sie plädieren ja für die Anerkennung der Angst, nicht als Gefährdung. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, wir wollen ein bisschen sprechen über das Thema Angst, denn beim kleinen Einmaleins der Rating Ratingagenturen, wir haben die im ersten Teil der Sendung so ein bisschen erklärt, geht es ja auch häufig um Angst. Gibt es denn eigentlich einen Unterschied zwischen Angst und Furcht?
Also Psychologen sagen ja, und dieser Unterschied sei ganz entscheidend. Denn in der Furcht lernen wir, reale Gefahren richtig einzuschätzen. Mhm. In der Angst fürchten wir uns auch dann, wenn keine Gefahr vorliegt.
Wie entsteht eigentlich Angst?
Ich vermute, da haben die Evolutionsbiologen recht. Sie sagen uns, dass die Angst aus der Biologie kommt. Sie macht uns tüchtig, zu erkennen, was unserem Leben schaden kann.
Also das heißt, aufmerksam sein, wachsam natürlich auch sein. Aber kann das denn nicht auch sein, dass Angst uns ein bisschen lähmt?
Ich glaube, das ist die größte Gefahr der Angst. In dem Maße, wie die realen Gefahren verschwunden sind, bleibt die Angst übrig und sie richtet sich auf Dinge, die überhaupt nicht mehr gefährlich sind und geben uns das Gefühl, dass wir immer nur wachsam sein müssen. Wir tun dann nichts mehr.
Und was macht dieser Dauerzustand? Also es ist ja praktisch ein Dauerbrennen dieses Zustandes der Angst mit uns.
Es vergleicht mit dem Stress. Er lähmt die Wachheit für Optionen, für Alternativen. Er schadet auf Dauer unserer Aktivität und er setzt auch in unserem Körper eine Chemie frei, die uns innerlich zersetzen kann, wie beim Stress.
Gibt es denn eigentlich angstfreie Menschen?
Ich glaube nicht und das wäre auch ganz schlimm.
Also wäre man ganz frei von Angst, wäre man wahrscheinlich auch nicht überlebensfähig.
So ist es ja. Wir müssen nur schauen, dass wir diese Angst auf ein natürliches Maß reduzieren.
Gibt es denn eigentlich eine Verbindung zwischen Angst und Aberglaube? Als Sie eben ins Studio kamen, haben wir beide so ein bisschen gesprochen über diese Zahl 13. Also es gibt ja Hotels, die haben keine Zimmer mit der Zahl 13, keinen 13. Stockwerk. Also etwas Irrationales, was ja auch Menschen Angst macht. Ist das auch Thema in Ihrem Buch?
Ja, ein besonders beliebtes Thema. Überhaupt auf meinen philosophischen Seminaren auch. Also diese abergläubische Wurzel der Angst scheint eben auch etwas zu befriedigen, was wir Menschen suchen. Wir möchten uns manchmal fürchten vor etwas. Manchmal kosten wir dieses Gefühl der Angst aus. Man kann es jemandem gar nicht nehmen, wenn er Angst vor der Zahl 13 hat. Er möchte es haben. Es ist geradezu so wie ein Glaube an ein Heil und die Möglichkeit, dass es auch ausbleiben könnte.
Nun heißt Ihr Buch, was treibt uns an? Ja? Vom Nutzen eines gefährlichen Gefühls. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie man denn dieses gefährliche Gefühl tatsächlich nutzen kann, dann ja eigentlich auch für einen Erfolg.
Ja, es sieht so aus, als ist ein kleines Maß an Angst sehr hilfreich, beim Lampenfieber etwa. Ein Musiker, der keine Angst mehr hat, kein Lampenfieber mehr hat.
Sie wissen nicht, wie schlimm Lampenfieber sein kann.
Ja, aber wenn es ein bestimmtes Maß überschreitet, dann gehen Sie überhaupt nicht mehr auf die Bühne.
Ja.
Dann bleiben Sie zu Hause, dann kriegen Sie Durchfall und sonst was alles und können nicht mehr spielen, nicht mehr singen, nicht mehr sprechen und nicht mehr agieren. Aber das kleine bisschen, das uns wach macht, das uns konzentriert macht, dass unsere Sinne schärft für das, was gleich geschehen kann. Das ist sehr hilfreich und stammt auch aus der Angst.
Aber sind wir denn in der Lage, unser eigenes Maß, ob es nun ein kleines bisschen Angst ist oder große Angst, alleine zu steuern?
Vielleicht nicht beim ersten Mal, wenn es normalerweise übertrieben auftritt. Aber wir lernen durch den Umgang mit Dingen, die uns Angst machen, dass sie gar nicht so gefährlich sind. Und aus diesem Umgang reduziert sich das Maß an Angst automatisch.
Haben Sie denn das Gefühl, wenn Sie momentan die Zeitungen aufschlagen, wenn Sie die Medien verfolgen, Radio und Fernsehen, dass Menschen in ganz vielen Aspekten des Lebens in Angst sind?
Ich glaube ja, und hier zeigt sich meines Erachtens auch einer der gefährlichen Aspekte der Angst. Angst macht uns manipulierbar. Viele Menschen wollen nicht, dass wir weniger Angst haben. Wir sind dadurch auch viel harmloser. Der ängstliche Mensch ist nicht wirklich als Mensch gefährlich. Er schafft neue Gefahren. Aber zunächst einmal ist er leichter zu beherrschen.
Aber wenn ich mich in einer angstvollen Situation befinde, muss ich mich ja auch irgendwann entscheiden. Ergreife ich die Flucht? Bleibe ich in einer angstvollen Starre vielleicht sitzen? Kann es nicht auch sein, dass man als Mensch dann unter einem ängstlichen Aspekt auch eher Fehlentscheidungen trifft?
Ich glaube ja. Fehlentscheidungen sind das Normale im Zustand der Angst. Und wir sprechen ja auch gerade über das Neurotische an der Angst. Über das, was uns über die Maßen bewegt, etwas zu tun, um die Angst zu verkleinern oder irgendwie so zu gestalten, dass sie uns vertrauter wird. Dabei lösen wir aber nicht Probleme. Das ist die neurotische Komponente.
Aber sich der Angst zu stellen, macht doch gerade vielen Angst.
Nur solange sie es noch nicht getan haben. Wer sich den Dingen stellt, vor denen er Angst hat, spürt, dass sie gar nicht so gefährlich sind.
Herr Grün, viele Menschen haben irgendwie, ist mein Eindruck, das Gefühl, das Geld sei weg. Ist ja völlig abstrakt wahrscheinlich, aber...
Ja, sie klammern sich an das Geld, als sei es ein Heilsversprechen. Und sie vergessen dabei völlig, dass das Geld nur dazu da ist, um andere Dinge zu erwerben, die uns am Leben Glück erleben können oder erstmal überlebensfähig machen.
Ja, genau. Aber da sagen Sie jetzt nur, es ist natürlich wichtig, ganz real seine Miete zu bezahlen, Kinder ernähren zu können. Das ist natürlich schon wichtig. Woher kommt die Angst momentan beim Thema Geld?
Wir haben offenbar unsere ganze Erwartung auf diese Quantität gelegt, viel davon zu besitzen. Ein geiziger Mensch fürchtet sich davor, Geld auszugeben und lebt wie ein armer Mensch, als hätte er gar nichts davon. Also das Geld selber ersetzt offenbar das Gefühl, da zu sein und beschützt zu sein.
Aber es versetzt ja momentan ganze Wirtschaftszweige, Regierungen, die ganze Nation in Angst. Gibt es denn einen Schlüssel im Umgang damit, dass die Angst dann eben kein schlechter Ratgeber wird?
Ja, wir könnten zum Beispiel sagen, die Menschen, die gar keine Angst davor haben, dass sich die Wirtschaftsverhältnisse ändern, weil es irgendwie immer weitergehen wird und weil dann vielleicht sogar alles viel einfacher wird, wir brauchen dann die vielen Dinge gar nicht mehr, mit denen wir uns umgeben, die uns viel Geld kosten, die könnten sogar viel glücklicher sein.
Mhm. Nun sind Sie ja jemand, der auch ganz gezielt mit Menschen arbeitet, die ganz hohe Verantwortung tragen, eben auch häufig in Wirtschaftsunternehmen, in Banken. Welches Verhältnis haben denn Menschen mit hoher Verantwortung zum Thema Angst?
Sie haben ein ganz anderes Verhältnis zu Angst. Zunächst der Manager, der fürchtet sich natürlich vor Machtverlust, vor Bedeutungsverlust, vor dem Verlust all der Stützen seines Narzissmus, die dann vielleicht nicht mehr da sind. Der Unternehmer dagegen, der hat auch Angst davor, dass sein Unternehmen in 2, 3 Generationen nicht mehr auf dem Markt ist.
Und wenn Sie nun immer wieder mit diesen Menschen zusammen sind, was machen Sie dann in den Seminaren? Versuchen Sie ihnen die Angst zu nehmen, weil Sie ja auch davon ausgehen in Ihrem Buch, dass die Angst uns auch antreiben kann, dass es ein positiver Faktor sein kann. Wie schafft man denn die Umdrehung?
Die Umdrehung findet in meiner Wahrnehmung dann statt, wenn wir nicht mehr die Angst auf irgendetwas anderes projizieren. Also wenn wir direkt darüber sprechen können, wovor wir eigentlich Angst haben. Und in dem Maße wird sie kleiner. Das ist der Rumpelstilzchen-Effekt. Was ein Glück, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heißt. Ist der Name ausgesprochen, dann wird der Zauber gebrochen.
Was sicherlich nicht dem einen oder anderen so leicht fällt. Denn ich kann mir vorstellen, Manager und Politiker, die ja nun tagtäglich Entscheidungen treffen müssen, das können kleine Entscheidungen sein, es können große Entscheidungen sein, aber immer wieder ist ja das Stichwort dann Risikoeinschätzung da. Ein Manager, mit dem Sie philosophisch ja arbeiten, muss ja Risiken einschätzen, die ihm vielleicht ja manchmal Angst machen. Wie lernt man das, das dann abzubauen?
Das fängt schon damit an, dass wir erkennen, dass unsere Risikoeinschätzung unpräzise ist. Wer sich damit beschäftigt, dass seine Wahrnehmung für den Eintritt eines bestimmten riskanten Geschäfts falsch ist, der wird in Zukunft schon vorsichtiger Prognosen abgeben. Und Unternehmer vor allem müssen aus der tatsächlichen Erfahrung lernen, ob ihre Einschätzung des Risikos richtig war oder falsch. Sonst gehen sie gnadenlos unter.
Aber werden denn in Ihren Augen zu viele oder zu wenig Risiken eingegangen?
Ja, danke für diese Frage. Da habe ich keine endgültige Antwort. Ich könnte sowohl ja als auch nein antworten. Ich will aber mal mit nein antworten. Es werden eigentlich nicht zu viele Risiken eingegangen. Wir glauben normalerweise, dass Dinge gefährlicher sind, als sie wirklich sind. Das macht uns dann auch Angst. Also unsere Einschätzung für den Eintritt etwas Schlimmeres ist stets stärker, als die reale Gefahr es erwarten lässt.
Aber wenn wir nochmal auf den Anfang der Sendung zurückkommen und sagen, haben uns gefragt, was machen eigentlich Ratingagenturen? Wie arbeiten die? Wer steckt dahinter? Was hat das für eine Auswirkung auch auf unseren wirtschaftlichen Alltag? Dann hat ja eine Aussage einer Ratingagentur, sorgt ja sofort für eine Welle der Unruhe.
Ja.
Die ist doch real.
Nun ja, die Unruhe ist real, aber die Wahrnehmung, dass es gefährlich sei, die scheint mir ziemlich irreal. Wenn eine Ratingagentur sagt, dass die Banken abgestuft werden sollen, dann weiß kein Mensch, auf welcher realen Einschätzung das beruht.
Aber aufgrund dieser Einschätzung gibt es doch wirtschaftliche Reaktionen.
Das ist richtig. Daraus erkennen wir, wie durch die Angst neue Gefahren entstehen können. Aber der Unterschied zwischen dieser Wahrnehmung eines realen Risikos, der lässt sich an vielen Dingen beobachten. Wir können messen, dass Menschen stets die genaue Analyse einer gefährlichen Situation für richtiger halten als die genaue Analyse einer Entwarnung.
Also das kann man sich dann tatsächlich...
Ja, es ist beobachtet und wir haben zahlreiche Studien darüber. Je genauer wir die Gefahr vor der Klimakatastrophe darstellen, umso mehr glauben die Bürger dieser Darstellung. Je weniger von diesen Gefahren dargestellt wird oder je genauer, wissenschaftlich genauer, die Gegenbeweise sind, umso weniger Vertrauen schenkt man ihnen.
Wovor haben Sie eigentlich Angst? Sie haben sich so viel mit dem Thema Angst beschäftigt. Haben Sie vor irgendetwas Angst?
Ja, vor sehr vielen Dingen. Und die Dinge, über die ich sprechen kann, sind wahrscheinlich nicht die gefährlichsten. Natürlich habe ich Angst davor, dass Sie mich nicht mehr einladen in Ihr Studio. Angst davor, dass mir Freunde irgendwann die Liebe kündigen. Aha. Und andere Dinge. Natürlich auch Angst davor, dass ich mal weniger mir leisten kann, als ich das jetzt tue.
Also Sie haben in Ihrem Buch auch eine Checkliste gegen Angst aufgestellt, die ist sehr empfehlenswert. Was die beinhaltet, das denke ich, muss man einfach selber lesen, ja? Angst, was treibt uns an? Von Klaus-Jürgen Grün, herzlichen Dank für Ihren Besuch an diesem Sonntagmorgen in diesem Studio und Ihnen eine angstfreie, wunderschöne Woche mit nur glücklichen Momenten.
Dankeschön, Frau Schäfer.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.